Hallo und herzlich willkommen bei Business Moms, dem Podcast nicht nur für berufstätige Mütter, für alle, die das Abenteuer Beruf und Kinder nicht nur als eine Doppelbelastung sehen, sondern auch als ein erfülltes Leben hoch zwei. Von und mit Elisabeth Ebert. Heute folgt Teil 2 des Interviews mit Dagmar Hofmann, einer Hebamme, die sehr früh schon werdende Mütter oder Familien begleitet. Ja, also du begleitest ja wirklich umfassend bis zum Tage X, also sprich bis die Geburt dann tatsächlich einsetzt. Wie ist es denn aus deiner Praxiserfahrung? Gibt es viele Hausgeburten oder kannst du sagen, der Standard ist tatsächlich, die Frau geht in die Klinik?
Also leider nimmt die Zahl der Hausgeburten eher ab, ist sehr, sehr gering. Aber die Frauen, ja, die ich betreue nach einer Hausgeburt, die sind alle sehr, sehr glücklich mit ihrer Entscheidung. Und man muss auch dazu sagen, dass in Deutschland ja jede Geburt statistisch erfasst wird und dass damit ganz klar ersichtlich ist, dass außerklinische Geburten, sprich im Geburtshaus oder zu Hause, absolut sicher sind. Natürlich auch, weil die Hebammen sehr genau sich anschauen, mit wem machen Sie das und wen würden Sie betreuen und wen lieber nicht? Mhm. Und im Zweifelsfall kann ja bei uns in Deutschland auch immer schnell und zügig verlegt werden. Notfälle unter der Geburt, wie sie so oft dargestellt werden, als würden die immer aus heiterem Himmel hoppladihopp losbrechen, passieren so gut wie überhaupt nicht. Die meisten Dinge, die ja eine Verlegung notwendig machen, sind Dinge, die sich ankündigen. Und die meisten Verlegungen finden dann wirklich ganz in Ruhe statt. 10% aller Frauen, die eine Hausgeburt anstreben, werden ungefähr verlegt in die Klinik. Das heißt, immer noch 90% der Frauen kriegen tatsächlich ihr Kind da, wo sie es geplant haben, nämlich zu Hause, in ihrem eigenen Umfeld. Und das ist eine wirklich wunderschöne Sache. Also ich bin eine große Advokatin von Hausgeburten. Ich habe mein zweites Kind selbst auch zu Hause bekommen mit meiner Hebamme, die mich die ganze Schwangerschaft betreut hat. Da war ein wunderbares Vertrauensverhältnis da. Da war kein Bruch. Sie kam zur Tür herein. Ich habe mein Kind bekommen aus eigener Kraft und sie ging dann nach 2 Stunden wieder nach Hause. Und für mich war das einfach eine wunderbar runde Sache. Wenn jetzt eine Frau direkt nach der Klinikgeburt nach Hause gehen würde zum Beispiel, dann befürworte ich das auch sehr. Sag auch den Frauen, sofern ich jetzt nicht selbst einen Urlaub plane, dass ich da zur Verfügung stehe. Und dann können die Frauen nach 3-4 Stunden auch wieder nach Hause gehen oder auch nach einer Nacht und werden dann von mir zu Hause weiter betreut.
Und woran liegt es denn? Also so wie du das schilderst, klingt es ja auch viel schöner, so zu Hause, ne, einfach wo auch immer im Bett, das Kind zu bekommen. Man ist in der vertrauten Umgebung, bei der Familie. Also stelle ich mir jetzt auch wirklich sehr schön vor. Aber du hast gesagt, die Hausgeburten sind rückläufig oder werden geringer. Woran liegt es denn?
Ja, ich denke, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es mit Sicherheit so, dass für Hausgeburtshilfe einfach keine Werbung gemacht wird. Niemand hat davon einen wirklichen Vorteil. Die Frauenärzte und Frauenärztinnen sind schon oft immer noch der Meinung, dass Hausgeburten in irgendeiner Weise gefährlich sind. Und das ist natürlich ein sehr gewichtiges Wort, das die da einlegen. Gott sei Dank kann man das Gegenteil beweisen, einfach über diese Statistiken, die Perinatalstatistiken, die ich vorhin angeführt habe. Aber in den Köpfen hält sich einfach hartnäckig das Gerücht, dass Eltern, die ihr Kind zu Hause bekommen wollen, in irgendeiner Weise verantwortungslos sind oder risikobereiter sind als andere Eltern, die sich in die Klinik begeben.
Also ihr Kind auch gefährden und wer will das schon?
Ne? Genau. Aha, und mit dieser Angst der Eltern lässt sich natürlich viel bewirken.
Ja, du hast den Begriff Perinatalstatistik genannt. Was genau ist das?
Ja, das ist ein etwas sperriges Wort. Das heißt im Grunde genommen einfach nur, dass alle Dinge, die man statistisch auswerten kann, rund um die Geburt erfasst werden. Also zum Beispiel das Geburtsgewicht des Kindes, die Geburtsdauer, die Vorerkrankungen der Mutter, die Dinge, die nach der Geburt auftreten, Blutungen etc. Genau, also das gesamte Outcome, sagt man auch so schön.
Im konkreten
von
Wortsinn.
Mutter und Kind.
Genau. Okay. Genau. Und die sagen eben auch, dass mehr Krankenhausgeburten als Hausgeburten stattfinden.
Auf jeden Fall, genau. Also die Hausgeburten bewegen sich immer noch im 1%-Rahmen ungefähr. Die Perinatalstatistiken lassen aber eben auch ganz genau erkennen, dass außerklinische Geburten sicher sind, dass sie also keinen Nachteil für Mutter und Kind bedeuten, wenn von vornherein natürlich gut sich überlegt wird, wer darf zu Hause gebären? Aber das sind wesentlich mehr Frauen und Kinder, die dafür in Frage kommen würden, als sich selber die Familien zutrauen. Mhm. In den Niederlanden zum Beispiel geht die Hausgeburtsrate, die ist im zweistelligen Bereich. Und ja, die Niederlande sind ein Land mit absolut gesunden Frauen und Kindern. Mhm. Und es ist kein Nachteil daraus ersichtlich. Im Gegenteil, mhm. es ist wirklich so, dass Frauen, die sich in die Hände der Hebammen begeben und in den Händen der Hebammen bleiben, einfach geringere Gefahr laufen, dass man an ihnen etwas tut, sozusagen. Also, dass man medizinische Maßnahmen an ihnen vollbringt. Das klingt jetzt dramatisch, da geht es aber auch um so Kleinigkeiten, wie bekomme ich eine Infusionsnadel zur Geburt zum Beispiel oder bekomme ich eine Infusion oder in welchem Maße werden Wehenmittel eingesetzt zur Geburt, in welcher Zahl auch werden zum Beispiel Geburten künstlich eingeleitet. Mhm. Ja, also all diese kleinen Dinge oder Dinge, die sich dann einfach summieren können und mhm. Die eine Geburt in die eine oder in die andere Richtung mhm. eben dann bewegen können.
Also sprich Klinik manchmal auch ein bisschen die Überversorgung an medizinischen Maßnahmen, die vielleicht überhaupt nicht notwendig wären.
Absolut. Ne? Genau, aha, aha. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das sich, glaube ich, viele vorher nicht so ganz klar machen, dass in dem Moment, wo ich in eine Klinik gehe, ich natürlich größere Gefahr laufe, dass jemand etwas an mir tut, weil die Annahme da ist, du kommst in die Klinik, du kommst zu uns, du möchtest etwas von uns, so wie viele ja, Allgemeinärzte auch immer denken, dass jeder Mensch, der mit einer Grippe reinkommt, mit einem Rezept rausgehen muss. Mhm. Genau das gleiche Ansinnen. Ein Versorgen wollen natürlich auch im positiven Sinne. Das ist kein übergriffig sein wollen von Seiten der Klinik oder der Ärzte oder der Hebammen dort. Das ist einfach ein, ja, die Frauen gut versorgen wollen, aber da wird eben das etwas tun immer höher eingestuft als nichts tun, abwarten, beobachten, schauen, die Hände in den Taschen lassen und erst einmal überlegen, kann die Frau das alles von sich aus? Muss ich überhaupt etwas an ihr tun? Oder gebe ich ihr nicht mit jeder Maßnahme, die ich mache, immer das Gefühl, du brauchst Hilfe. Du kannst das nicht. Der Geburtsvorgang ist unvollkommen. Der Geburtsvorgang ist risikoreich. Du brauchst Begleitung. Natürlich braucht eine Frau Begleitung, aber eben Begleitung mit den Händen in den Taschen.
Ja, und eine Klinik kann ja, könnte ich mir vorstellen, auch noch andere Nachteile oder vielleicht auch sogar Risiken bergen, die man dann zu Hause gar nicht hat. Gibt es denn da auch etwas, was jetzt, weil du bist ja eine Fürsprecherin der Hausgeburt.
Ja, gibt's für, da vielleicht genau, noch? Für gesunde Frauen und gesunde Kinder.
Für gesunde Frauen und gesunde Kinder.
Mhm. Befürworte ich das absolut. Und ja, zum Beispiel gibt es in der Klinik auch ein Umfeld an Keimen, die jetzt so zu Hause nie auftreten würden. Dadurch, dass ich in der Klinik immer wieder desinfizieren muss, züchte ich mir sozusagen natürlich ein Spektrum an Bakterien und Viren, die so in der Natur nicht vorkommen würden und dem ein Kind auch nicht ausgesetzt wäre, wenn es zu Hause zur Welt kommen würde. Mhm. Und man weiß inzwischen auch, dass Kinder, die ja praktisch steril zur Welt kommen, sich nach der Geburt neu besiedeln müssen. Das also zum Beispiel die Hautflora, die Darmflora, sich bildet in den ersten Stunden und Tagen nach der Geburt. Und diese Flora sieht komplett anders aus bei Kindern, die zum Beispiel per Kaiserschnitt geboren wurden, sprich mit den Darmkeimen der Mutter nicht in Kontakt kamen, oder in der Klinik geboren wurden oder eben zu Hause geboren wurden. Mhm. Also die Besiedelung, ja, mit all diesen Keimen, die wir benötigen, um unser normales Leben führen zu können, um verdauen zu können, um eine Abwehr auf der Haut zu haben, die muss sich herausbilden und die tut es in natürlich sehr viel gesünderem Maße, wenn das einfach die ganz normale gewohnte Keimflora ist, die zu Hause vorhanden ist.
Vorherrscht. Aha, genau. Ja,
also zum Beispiel auch die Finger des Zweijährigen, die dann im Mund des Babys landen, ja, ganz wichtig.
Des aber großen
die halt
Bruders,
dann, ja. Genau, des großen Bruders, die halt dann ja, mit den normalen Hauskeimen gut belastet sind sozusagen und nicht irgendwelche Gefahren von resistenten Keimen etc. bieten.
Mhm. Ja, schön. Also wie eine natürliche Immunstärkung durch eine Hausgeburt, ja, oder? Wenn man es jetzt überspitzt sagen würde. Also durchaus auch medizinische Vorteile.
Ja,
ne?
Konkret kann man das schon auch beobachten, dass die Kinder zum Beispiel weniger Bauchweh haben, weil sie einfach eine bessere Darmflora haben.
Das heißt, würdest du das denn als einen guten Kompromiss ansehen, wenn jetzt jemand halt doch ängstlich ist, geht lieber in die Klinik, aber dann auch gleich nach Hause gehen? Wäre das denn auch
denkbar? Das ist wunderbar, ja. Wenn die Frau eine Hebamme hat, die dann auch kurzfristig kommen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das gut abgesprochen ist. Dann ist es ein wunderbarer Kompromiss. Also nach 2-3 Stunden, so wie aus dem Geburtshaus auch, wieder nach Hause gehen, zu Hause das gewohnte Umfeld haben, die eigene Dusche, das eigene Klo, das eigene Bett.
Die eigenen Keime sozusagen, die eigenen Keime, für sich und das Baby. Sein normales, gesundes Umfeld. Also das wäre ja auch denkbar. Man muss ja nicht unbedingt im Grunde genommen alles abgeben im Krankenhaus und da nochmal 3 Tage liegen oder gar länger. Manchmal sind die ja bis zu einer Woche in der Klinik, glaube ich.
Ja, die meisten gehen heutzutage am 3. Lebenstag des Kindes nach Hause, einfach weil die Kliniken ja Pauschalen bezahlt bekommen und natürlich wollen, dass die Liegezeiten auch möglichst kurz sind. Das heißt, sofern sich nicht jetzt irgendwas auftut, was beobachtungswürdig ist, gehen die Frauen meistens am 3. Lebenstag des Kindes wieder nach Hause.
Aber ist eigentlich nicht wirklich notwendig, sofern alles ohne Komplikationen verlief, kann man im Grunde genommen, sobald man sich wieder fit fühlt,
nach zwei, drei Stunden, weil man dann ja auch von der Energie her noch einigermaßen hoch ist und das Tief noch nicht da ist, man noch nicht geschlafen hat, dann einfach die Sachen packen
und nach Hause gehen. Das wäre ein guter Punkt. Und dann eben mit der Hebamme absprechen.
Genau, wann die kommt dann möglichst am selben Tag noch. Genau, vielleicht auch zweimal. Und
kümmert sich dann zu Hause. Wunderbar. Genau. Ja, das heißt, du und deine Kollegin, ihr seid dann eben unmittelbar nach der Entbindung für den neuen Erdenbürger und die Mama da. Und auch da gibt es natürlich eine ganze Menge Fragen. Stillen ist natürlich ohnehin ein Riesenthema. Der Trend geht, glaube ich, wieder dahin, dass doch wieder selbst gestillt wird. Ne?
Oder es wird wieder mehr gestillt. Die Zahlen sind noch nicht so, wie sich das viele wünschen. Es gibt schon viele Frauen, die von vornherein mal stillen. Nur ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht auch an der Unterstützung später. Viele Frauen stillen relativ früh wieder ab.
Was heißt früh?
Früh bedeutet im Grunde genommen während des ersten Lebensjahres von der Natur vorgesehen und auch wenn man sich weltweit umsieht, wäre es eigentlich das natürliche, normale für die Kinder mehrere Jahre gestillt zu werden. Aha. Da kriegen viele große Augen.
Genau. Ja.
Das ist bei uns ein Anblick, den man nicht mehr kennt. Mhm. Wenn bei uns eine Frau im Bus sitzt und ein Zweijähriges stillt, kriegt sie große, große Blicke oder tut das eben nicht, weil sie Angst hat vor diesen Blicken und weil sie Angst hat vor Kommentaren. Es gibt auch sehr schräge Kommentare, muss man sagen, wie, ach, jetzt ist dein Kind aber doch alt genug für Kuhmilch, was ja sehr skurril ist, wenn man sich vor Augen hält, dass das die Muttermilch einer anderen Spezies ist, einer anderen Tierspezies, was in der Tierwelt so nicht auftritt, dass Tiere von einer Spezies Muttermilch zur anderen wechseln. Es ist bei uns einfach kulturell sehr, sehr etabliert, Kuhmilch zu trinken, deswegen gilt es als das Normale. Und seltsamerweise gilt es dann als unnormal, die Kinder länger zu stillen. Diese WHO-Empfehlung, 6 Monate voll zu stillen, dieser Schuss ging sehr nach hinten los. Denn viele haben jetzt den Eindruck, das bedeutet 6 Monate stillen und nach 6 Monaten bin ich fertig. Oder sollte ich aufhören oder kann ich aufhören oder darf ich aufhören? Die Empfehlung hieß aber eigentlich nur, 6 Monate voll zu stillen und danach umzustellen auf Beikost. Das ist die Breimahlzeiten danach sind eigentlich die Beikost zum Stillen. Während des ganzen ersten Lebensjahres ist das Stillen eigentlich die wichtigste Nahrungsquelle fürs Kind. Die am leichtesten verdauliche und die wirklich alle Nährstoffe bietet.
Wird aber gar nicht mehr so praktiziert. Also jetzt auch bei den Müttern, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die voll zu Hause bleiben. Die jetzt noch nicht mal sagen, ich muss arbeiten, wenn mein Kind 4 Wochen alt ist.
Ja.
Das wäre ja schon wieder ein Grund, wo man sagt, wie will ich das organisieren?
Ich denke, ganz oft ist es nicht ein Nicht-Wollen oder Nicht-Können, sondern einfach wirklich ein Uninformiertsein oder auch über die Vorteile, die das Stillen für die Kinder bietet. Da fehlen einfach die Informationen. Und wenn dann irgendein Stolperstein auftaucht, dann ist halt leider der Schritt oft das Abstillen. Es wäre ganz schön, wenn sich die Frauen dann einfach an ihre Hebamme wenden und sagen, wunderbar, du bist für mich weiterhin zuständig. Also ich bin zum Beispiel als Hebamme für alle Frauen zuständig, die stillen. Egal wie lange sie stillen. Und wenn du 3 oder 4 Jahre lang stillst und hast dann irgendein Problem oder möchtest dann irgendetwas wissen, dann darfst du dich immer noch an deine Hebamme wenden. Ist natürlich auch sehr wünschenswert, dass die Hebammen dann zur Verfügung stehen. Aber grundsätzlich sieht nach der Geburt die Betreuung natürlich noch viel umfassender aus. Da stillen ein kleiner Teilaspekt. Da geht es die ersten Wochen einfach um das Hineinfinden in diese neue Rolle, in dieses neue Leben, in den neuen Alltag. Viele kleine Dinge, Wundheilung, ja, die sich auch mal zu großen Dingen auswachsen können. Mhm. Themen, die am Anfang vielleicht gar nicht, also große Themen erkannt werden und dann sich sehr plötzlich ins Zentrum stellen. Mhm. Partnerschaftsdinge auch. Manchmal kommen Dinge in der Partnerschaft erst auf, wenn ein Kind dann da ist und
den Alltag durcheinander wirft. Ja.
Genau. Und ja, das Gedeihen des Kindes natürlich ist ein sehr wichtiges Thema, aber auch das Wohlbefinden der Mama, die Wundheilung. Mhm. Ja. Also es ist ein sehr weites Feld. Wochenbettgymnastik, Rückbildungsgymnastik, all diese Dinge.
Ist ja auch ganz wichtig, ne? Genau. Das wird oft übersehen, vielleicht auch bei Frauen, dass man da auch wieder an den eigenen Körper denkt. Man ist ja nicht nur Mutter, sondern man wird ja auch, ist ja dann wieder Frau. Ne? Das ist ja,
genau.
Da gehört ja sowas dann auch dazu.
Dass es auch Zeiten gibt, wo man eben sich nicht nur um die Bedürfnisse der anderen und der kleinen Kinder und des Säuglings kümmert, sondern dass man auch wieder in den eigenen Körper zurückfindet.
Ja.
Kleine Freiräume für sich schaffen lernt, sich das überhaupt zugesteht, dass man die auch braucht.
Mhm. Ja, du hast es sehr schön formuliert mit diesem Hineinwachsen in dieses neue Leben, das es ja wirklich in mehrerer Hinsicht ist. Ja, toll. Ja, also sehr umfassend bin ich jetzt wirklich ganz überrascht, hätte ich gar nicht gedacht, dass da wirklich so vom ersten Moment an im Grunde genommen bis zum Schluss, wie die Mutter entscheidet das, so habe ich das verstanden, also bis zum Abstillen auch oder auch vielleicht darüber hinaus noch. Aber es ist natürlich die große Frage, wie wird denn das überhaupt bezahlt? Das klingt ja nach ziemlich viel Leistung auch und sehr viel Wissen von dir und Können. Wer finanziert das denn?
Die Krankenkassen übernehmen alle Leistungen von den Hebammen, also die gesetzlichen Kassen übernehmen bis zu 20 Besuchen in den ersten 10 Lebenstagen und dann nochmal weitere 16 Besuche oder Anrufe. Das ist also ein Ausmaß, das nicht sehr häufig ausgeschöpft wird. Also es ist nicht so, dass an den Frauen irgendwelche Kosten selbst hängen bleiben. Die gesetzlichen Kassen zahlen all das. Die privaten Kassen orientieren sich normalerweise an den gesetzlichen Kassen. Da muss sich aber natürlich jede Frau vorher selbst informieren, inwiefern ihre Kasse Leistungen übernimmt. Die meisten Kassen übernehmen alle Hebammenleistungen. Manche haben auch ein gewisses Budget sozusagen für dieses Thema, das die Frau dann ausschöpfen kann. Aber auch da ist vieles Verhandlungssache. Im Grunde genommen kann man wirklich sagen, ist das gut finanziert, dass wir Hebammen, dass bei uns Hebammen unterm Strich nicht wahnsinnig viel übrig bleibt, ist ein ganz anderes Thema. Aber für die Frauen ist auf jeden Fall eine sehr umfassende Betreuung gewährleistet von den Kassen.
Und eben auch bezahlt dann offenkundig. Ja, Dagmar, du weißt ja auch, dass bei uns gerade jetzt in Deutschland, wir sind ja also da ganz arm, sehr wohlhabend an Geld und sehr, sehr arm an Kindern. Und die Prognose sagt ja auch, dass immer mehr Frauen sich zur totalen Kinderlosigkeit entscheiden oder aber auch viele zweifeln, wie ich so lese. Sie trauen sich das nicht zu und sagen, nee, ist mir alles viel zu anspruchsvoll, zu stressig, zu anstrengend, kann gar nicht mehr Mutter sein und entscheiden sich dagegen, also gar nicht mal für eine berufliche Karriere, wie das so oft ist, sondern einfach gegen Kinder. Gibt es etwas, was du diesen Frauen mitgeben kannst, so aus deiner umfassenden Praxis und Erfahrung?
Ja, allein von Berufswegen muss ich natürlich jetzt sagen, kriegt so viele Kinder wie möglich, das versteht sich von selbst. Nein, ich bin auch selbst Mutter und natürlich kommt man als Mutter immer wieder an seine Grenzen und man stößt auf Hindernisse und man muss ja Unplanbarkeiten in Kauf nehmen. Und natürlich auch Einschränkungen, das ist ganz klar. Ich möchte da kein rosarotes Bild zeichnen vom Elternsein, aber ich denke, dass das Elternsein allein deshalb schon sehr bereichernd ist. Natürlich auch wegen der Kinder. Wenn man die Kinder mal hat, möchte man sie nie wieder hergeben. Das ist ganz klar. Wenn ich natürlich vor der noch etwas theoretischen Frage stehe, möchte ich Kinder haben, sollte ich mich meiner Meinung nach nicht abhalten lassen von Angst, Unbehagen, Unsicherheit, Zweifeln, sondern das ist natürlich auch grundsätzlich meine Lebensdevise, sich hineinstürzen ins Leben, das Abenteuer eingehen, die Risiken wagen und hinterher wirklich sehr bereichert einfach aus dem Ganzen wieder hervorgehen. Vielleicht habe ich die eine oder andere Blessur, vielleicht habe ich manchmal über gewisse Zeiträume das Gefühl, jemand hat mir eine Eisenkugel ans Bein gekettet, ich gebe das zu, mir ging das auch das eine oder andere Mal genauso. Dann muss man wieder kreativ werden, sich seine Freiräume wieder schaffen. Aber ich denke, ja, Eltern werden ist das letzte Abenteuer der Menschheit in unserem wahnsinnig planbaren, vorhersehbaren Umfeld und Leben ist das etwas, was uns wieder herausfordert.
Ja, vielen herzlichen Dank, Dagmar, für heute. Jetzt hatten wir aber ganz am Anfang ja noch ein Stichwort, da sind wir heute in dieser Episode, kommen wir da jetzt gar nicht mehr dazu. Aber Dagmar ist ja nicht nur eine Hebamme im klassischen Sinne, sondern sie hat ja noch eine Zusatzqualifikation. Sie ist nämlich Beraterin, Trainerin oder wendet auch an. Das nennt sich Hypnobirthing und das ist ein so tolles Thema, wie ich finde. Das verdient natürlich eine ganz eigene Episode, die bald kommen wird. Aber vielleicht gibst du uns schon ein, zwei Stichwörter zum Schluss, Dagmar, was eigentlich darunter verstehst. Weil Hypno, ne, werden wir das nächste Mal dann nochmal intensiver eingehen. Aber Hypno, da denkt man ja immer an Hypnose, an ferngesteuertes Sein. Also gib uns ein, zwei Stichpunkte dazu, was du da eigentlich machst.
Ja, die Hypnose ist der wesentliche Anteil an dieser Geburtsvorbereitungsmethode. Die Hypnose hat bei uns einen, ja manchmal bei manchen Leuten etwas schlechten Ruf, eben durch die sogenannte Bühnenhypnose erlitten. Und dieser Ruf ist absolut nicht gerechtfertigt. Die Hypnose ist ein wunderbares Werkzeug, sich auf die Geburt vorzubereiten. Und es bleibt dabei nicht beim Mentaltraining, sondern es ist wirklich eine ganzheitliche Methode. Denn so wie ich vorhin gesagt habe, dass wir das Pferd von vorne aufzäumen müssen, ich muss einer Frau erst die Angst im weitesten Sinne, das Unbehagen, den Zweifel nehmen an der eigenen Gebärfähigkeit, sodass sie sich dann daraufhin optimal entspannen kann und sich wirklich auf die Geburt auch freuen kann. Mhm. Und ich habe jetzt vor 4 Jahren angefangen, diese Hypnobirthing-Kurse zu geben. Es sind Paarkurse. Das heißt, auch die Männer werden ganz stark einbezogen. Das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Pluspunkt an dieser Methode, dass die Männer nicht als Außenseiter daneben stehen und sich wie das dritte Rad am Wagen fühlen, sondern eine ganz konkrete Rolle zugewiesen bekommen als die Hüter der Entspannungsblase.
Ja, toll.
Und dann auch wirklich mit der Frau zusammenwachsen. Es wird eine Einheit im Laufe dieser Kursstunden, die wirklich ganz spürbar ist und die Frauen und die Paare in ihrer Kraft bestärkt, dass sie fähig sind zu gebären, dass sie fähig sind, auch wenn die Geburt vielleicht nicht ganz glatt läuft. Das ist nicht immer so, dass Geburten ganz glatt laufen, aber dass sie dann Mittel an der Hand haben, dem zu begegnen und dass sie in ihrer Kraft bleiben können und mit so viel Entspannung wie möglich durch die Geburt hindurchgehen.
Ja, vielen Dank, aber dazu dann im Detail beim nächsten Mal. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin auch schon ganz, ganz neugierig. Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Das war's auch schon wieder für heute. Über eure Anmerkungen, Kommentare und auch Kritik freue ich mich auf meiner Seite www.businessmoms.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und eine schöne Zeit euch.